So, willkommen zu einer neuen Folge des Physik Evolution Podcast. Es ist freitags morgens verdammt früh, bisschen zu früh, wenn du mich fragst. Aber ich und Daniela wollten unbedingt jetzt für euch diese Episode aufnehmen. Deswegen hatten wir keine Wahl. Das Gym ist später belegt. Morgen findet hier ein kleines Sommerfest im Evo Gym statt. Und dann müssen natürlich noch Vorbereitungen getroffen werden. Deswegen haben wir die Gunst der Stunde genutzt und uns hier um 7.30 Uhr eingefunden. Also heute eine Podcast-Episode mit vielleicht noch ein bisschen Müdigkeit, aber wir kontern natürlich gezielt hier mit unserem Energy Drink.
Richtig, richtig, richtig. Wie sagt man so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm.
Ja.
Wir sind jetzt zwei frühe Vögel, die jetzt auch hier auf jeden Fall super Content bringen. Unsere Themen heute, ich glaube, wir reden über dein Wochenende. Was du letzte Woche alles getan hast, du warst ja unterwegs. Ich glaube, viele wissen das auch, manche wissen es nicht. Würdest du da jetzt vielleicht was kurz anfangen, was du da kurz gemacht hast?
Ja, unbedingt. Also ich war in Birmingham, denn dort war der erste Wettkampf innerhalb der Herbstsaison für meine Klienten oder mein Klient. Dort ist der Dan gestartet, den ich jetzt auch noch auf weitere Wettkämpfe eben vorbereite. Und das war halt unser erster Wettkampf, unser sozusagen Warm-up-Wettkampf, wo wir uns ja schon mal so ein bisschen an die Wettkampfsituation akklimatisieren wollten. Wir konnten die Peak Week schon mal durchproben, ne? Das Laden unmittelbar vor dem Wettkampf, wie das so klappt. Haben ihm schon mal ein paar Farbschichten verpasst. Und dieses ganze Prozedere, was so ein Wettkampf mit sich bringt, schon mal durchlaufen können, mit Anbetracht der Tatsache, dass wir halt in ein paar Wochen dann eben noch hier in Deutschland und Österreich sehr, sehr prestigeträchtige Wettkämpfe eben noch vor uns haben.
Also Fazit jetzt vom Warm-up-Wettbewerb, was würdest du sagen jetzt als Coach?
Voller Erfolg. Also der Warm-up-Wettkampf hat genau das getan, was er soll. Den Athleten nämlich auf die kommenden Wettkämpfe vorbereiten und vor allen Dingen die Motivation nochmal erhöhen, nochmal mehr zu pushen. Das war mir natürlich ganz wichtig, dass Dan da auch einfach insgesamt eine gute, eine positive Erfahrung machen kann und das Ganze natürlich Lust auf mehr macht.
Geil. Ja.
Also er ist nach dem Wettkampf super motiviert gewesen, eben noch härter zu arbeiten, wobei man schon sagen muss, dass er schon ziemlich am Limit agiert.
Okay.
Aber ja, hatte eben nochmal mega Bock, jetzt in den letzten Wochen richtig anzugreifen. Und ich meine, das war natürlich auch im Vorhinein eben jetzt von mir in der Diätplanung genauso kalkuliert, dass jetzt natürlich die nächsten Wochen eben nochmal mindestens genauso produktiv wie davor eben auch ablaufen müssen. Und also insgesamt auch ein super cooler Wettkampf einfach gewesen. Wie gesagt, das Ganze war in Birmingham bei der BNBF. Das ist ein recht großer Naturalverband in England. Und hier in Deutschland ist es ja so, dass die größten Naturalverbände, also GNBF, WNBF, die haben 1 bis 2 Wettkämpfe im Jahr.
Okay.
Und bei der BNBF ist es tatsächlich so, die haben aktuell so alle 2 Wochen in ganz verschiedenen Städten in England eben Wettkämpfe. Also der Sport in England, der lebt noch mal so ein bisschen mehr auf. Also da ist auf jeden Fall deutlich mehr Andrang, mehr Nachfrage. Und ja, wir haben uns halt dann für den Wettkampf für die BNBF Midlands in Birmingham entschieden und sind dann am Freitag nach Birmingham geflogen, kamen gegen frühen Abend dort an, sind dann in unser Airbnb eingekehrt. Wir hatten eine schöne Unterkunft direkt so im City Center, was an sich ganz cool war, hat sich aber auch dann auch als kleinen Nachteil herausgestellt, weil es war so laut. Ach, also wir waren wirklich mitten im Center, um uns herum viele Bars, Restaurants und wir hatten natürlich die Möglichkeit, die Fenster zu schließen, aber dann wurde es in den Räumen echt richtig stickig, weil da gab es keine Klimaanlage, nur so.
Wie war das Wetter da? War es schon was wärmer?
Ja, es war angenehm. Okay. Also hier in Deutschland war ja richtiger Hochsommer zu dem Zeitpunkt und dort war es halt einfach so ein bisschen kälter, also angenehm warm, tolles Wetter gehabt. Genau, und dann freitags sind wir angekommen, Samstag ging es dann ins Temple Gym. Mhm. Das ist das ehemalige Gym von Dorian Yates.
Mhm. Ich sehe schon, dass du hier ein bisschen ausgestattet bist.
Ich bin eingekleidet. Ja, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, habe ein paar Souvenirs dann auch mitgenommen. Mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwie so auf Bodybuilding-Reise bin. Wenn ich dann so im Gym bin, dann will ich das Gym natürlich auch unterstützen. Und dann kaufe ich mir da auch so ein paar Accessoires.
Und das sind aber auch super Andenken.
Ah, voll.
Weil wenn du sowas dann hast, ob du dann darin trainierst oder nicht, oder das einfach nur als so Kleinigkeit, als Souvenir halt mitnimmst, beides top. Du hast dann immer die Erinnerung, die Connection dazu.
Ja.
Ist immer eine schöne, sag ich mal, Kleinigkeit, die man für sich dann haben kann.
Voll.
Erst recht für, sag ich mal, einen Fitness-Enthusiasten wie dich.
Ja. Ganz klar, ich weiß, wüsste gar nicht, was ich sonst da aus Birmingham hätte mitbringen sollen, so als Andenken oder so. Also ich kaufe mir dann immer in den Gyms irgendwie ein bisschen Kleidung und dann hat man da auch im Nachhinein noch was von. Cooles Gym auf jeden Fall. Temple Gym, mega geil. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Ich habe im Vorhinein so ein bisschen natürlich Research betrieben. Okay, was für Gyms gibt es da vor Ort? Das mache ich nicht immer, wenn ich in irgendeine Stadt gehe. Ne? So, okay, was ist das coolste Gym? Und die Suche war so ein bisschen ernüchternd, weil so diese speziellen, wirklich dedicated Hardcore-Gyms, die gab es nicht so viel.
Okay.
Und vom Temple Gym wurde mir auch von vielen Seiten her so ein bisschen abgeraten tatsächlich, weil das wohl nicht mehr dasselbe sein sollte wie damals, als Dorian Yates, also der Olympia-Bodybuilder, tatsächlich das Gym noch selber der Owner war. Also er ist mittlerweile nicht mehr der Besitzer, er hat es weiterverkauft.
Ach krass.
Und aber es läuft natürlich immer noch unter dem Namen Temple Gym.
Ja, klar.
Und da haben dann ganz viele gesagt, nee, das ist nicht mehr so cool wie früher und so. Und dann habe ich natürlich noch nach anderen Gyms geguckt, aber da waren halt viele Ketten und jetzt nicht so ein spezielles Unikat, sage ich mal. Dann sind wir natürlich dann trotzdem ins Temple Gym gefahren und ich war positiv überrascht. Das war draußen so, wenn du reinkamst, so richtig schäbig und so. Und dann gingst du so hoch und dann war da eine richtig coole Fläche, die war komplett zugestellt, aber wirklich schön eingerichtet. Also überall so Gemälde an der Wand, auch von Dorian Yates, so ein fettes Graffiti und coole Tags überall. Die haben ja hier so ein richtig cooles Logo mit so einer aggressiven Bulldogge hier noch vorne drauf.
Geil.
Das hing überall. Dann hatten die auch so ein paar so LED-Lichter und so. Es sah wirklich sehr, sehr nett aus. Die Geräte wirklich alt und auch teilweise abgeranzt, ne? Die Polster da aufgerissen und Gewichtsscheiben gab es so ganz, ganz viele verschiedene, wo das Gummi so ab war und so.
Mann.
Aber die Maschinen an sich waren halt top. Ne?
Ja, also,
so Hammer Strength Kit und auch teilweise alte Maschinen noch mit dabei. Also ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß. Von den Umkleidekabinen kann ich nur abraten. Also Toiletten waren wirklich räudig, Duschen
echt?
Auch. Also das war schon wirklich das Allerletzte. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen hatte das Ganze seinen Flair und ich hatte da wirklich eine richtig gute Zeit, oder wir alle hatten da eine sehr gute Zeit. Wir waren ja eine größere Reisegruppe. Ich, der Jupp, mein Videograf, und der Dan mit seiner Freundin Nathalie, wir waren dann zusammen dort, hat richtig Bock gemacht und haben dann dort die letzte Einheit vor dem Wettkampf sozusagen abgeleistet. Dan hat natürlich so ein leichtes Ganzkörper-Pump-Training gemacht, relativ easy, mit jetzt keinen allzu Muskelschäden induzierenden Übungen, alles in einem etwas höheren Wiederholungsbereich, was weiter weg vom Muskelversagen, hat dann nochmal schön durchgepumpt. Und dann hat er auch dann ganz normal weitergeladen, haben eigentlich eine recht konservative Ladestrategie gefahren. Es war ja unser erster Wettkampf jetzt innerhalb der Saison und Ziel war es ja jetzt auch nicht, ihn so wirklich bis zum Anschlag zu füllen mit Kohlenhydraten. Ich meine, klar, das würde jetzt in der Situation den besten Look hervorrufen, aber die Chance, dass er halt spillt, also mehr Glykogen oder mehr Kohlenhydrate lädt, als er eigentlich überhaupt in Glykogen einladen kann. Die Gefahr besteht natürlich auch. Und wir wollen uns natürlich auch jetzt für die kommenden Wettkämpfe eben noch so einen gewissen Puffer lassen. Und es stand ja auch nach wie vor im Vordergrund, dass wir die Bestform bei den darauf folgenden Wettkämpfen bringen wollten. Deswegen sind wir das Ganze recht konservativ in Form von zwei Deplete-Tagen angegangen. Das heißt zwei Tage, wo die Kohlenhydrate runtergefahren wurden und dann zwei recht konservative, aufeinander aufbauende Ladetage. Ich glaube so mit 550 und 600 Gramm Kohlenhydraten.
Okay.
Und das hat wunderbar funktioniert. Also die beiden Deplete-Tage mit nur 150 Gramm Kohlenhydraten. Seine Baseline ist so bei 300, also schon ein guter Drop.
Krass.
Gewesen, dann nochmal zwei wirklich Low-Carb-Tage. Die haben nochmal ein paar neue Details rausgeholt und dann die beiden Ladetage haben ihn halt gefüllt und nochmal mehr Separationen und einfach einen volleren Look dann nochmal hervorgerufen, ohne dass wir seinen mittelfristigen Diätfortschritt irgendwie gemindert hätten. Mhm. Ich meine, wenn er natürlich sagt, so, ey, ich will den jetzt komplett vollladen, den Athlet, dann musst du natürlich auch in Kauf nehmen, dass dann
der Look
vielleicht zu dem Zeitpunkt gut ist, aber du dann halt, ich sag mal, den kurz- oder mittelfristigen Fettverlust so ein bisschen dann dafür auf der Strecke lässt. Ne? Ich meine, du konsumierst dann auch mehr Kalorien, das heißt, du bist dann vielleicht in einem Kalorienüberschuss, während du lädst und damit kannst du halt deinen Diätfortschritt im Sinne von Fettverlust halt auch so ein bisschen sabotieren. Und ne, wie schon gesagt, ist ein Warm-up-Wettkampf, Fokus war bei den Wettkämpfen darauf, die beste Form zu bringen, deswegen das Ganze eher konservativ. Genau, so haben wir den Samstag dann verbracht. Temple Gym, danach ging es zurück ins Airbnb. Dan hat entspannt gegessen, die Beine hochgelegt. Ich habe die ersten beiden Farbschichten aufgetragen.
Du hast die aufgelegt?
Definitiv, ja.
Okay. Wie sieht das denn aus? Ich dachte immer, also ich kenne das nur von diesen Pro-Bodybuilding-Shows, wo Leute dann irgendwie Leute kennen in den Hotels, die das dann anbieten und sowas, und gehen die hoch in die Hotelräume und werden da voll gesprayt oder angemalt.
Genau.
Es gibt ja verschiedene Techniken. Du hast wahrscheinlich die Farbe dann zu Hause mitgenommen oder da gekauft, ich weiß jetzt nicht.
Genau, nee, Dan hatte die dabei, ich habe ihm gesagt, welche Farbe er besorgen soll. Er hat die mitgebracht, weil...
Stimmt, welche Farbe ist ja auch wichtig, ne?
Ja, es gibt im Prinzip ölbasierte und wasserbasierte Farben.
Mhm.
Bei den ölbasierten Farben ist eigentlich so die bekannteste ist Dream Tan.
Mhm.
Und das ist so eine richtige Paste. Die nimmst du so auf die Hand und dann klatschst du die so auf die Haut im Prinzip drauf.
Okay.
Und die ist direkt da im Prinzip. Also die muss auch nicht groß trocknen. So. Die kannst du im Prinzip 10 Minuten bevor der Athlet auf die Bühne geht einfach draufhauen und dann kann er sich auf die Bühne stellen.
Krass.
Die hat auch automatisch schon so, also ne, wie gesagt, ölbasierte Farbe, die hat so ein bisschen Öl mit dabei und die sorgt auch gleichzeitig noch für so einen Glanzeffekt.
Mhm.
Das heißt, du hast die Farbe und du glänzt dann auch automatisch noch. Das ist die eine Möglichkeit. Die Farbe ist aber bei vielen Wettkämpfen verboten.
Ach.
Also die wird von Verbänden gebannt sozusagen, führt dann zur Disqualifikation, weil wenn du mit der Farbe irgendwo gegenkommst, dann bleibt das einfach haften. Ja, also wenn du da dich an der Wand lehnst, dann hast du da halt einfach einen richtig braunen Abdruck und damit kannst du halt dann auch schnell die Location, wo der Wettkampf stattfindet, eben versauen.
Ja.
Deswegen ist es bei vielen Verbänden gebannt.
Okay.
Zweite Möglichkeit, wasserbasierte Farbe. Da hat man dann zum Beispiel Top Tan. Und die Farbe, die trägt man dann auf und die zieht dann ein und trocknet ganz normal.
Mhm.
Die haben wir auch genutzt, weil Dream Tan eben verboten war.
Okay.
Und deswegen haben wir dann zwei Schichten Top Tan am Vortag, vor dem Wettkampf, an dem Samstag, dann aufgetragen. Und da muss man halt immer schauen, so wie der Athlet dann die Farbe aufnimmt. Wir haben natürlich im Vorhinein dann auch dafür gesorgt, dass wir alles in unserer Macht stehen tun, damit die Farbe möglichst gut haften bleibt.
Mhm.
Weil manchmal gibt es einfach so ein paar Stellen, so, da wird die Farbe nicht so gut aufgenommen.
Okay.
Deswegen haben wir, also hat sich der natürlich im Vorhinein rasiert, komplett überall
krass.
Von Haaren entfernt. Dann haben wir am Samstag paar Stunden bevor wir die erste Farbschicht aufgetragen haben, hat er auch noch ein Peeling gemacht. Also ein salzbasiertes Peeling, auch ohne Öl oder sowas, damit die Haut halt möglichst trocken ist. Ja. Auch kein Deo mehr benutzt oder sowas.
Respekt.
Also da muss man dann schon so ein paar Dinge beachten, damit die Farbe dann wirklich am Ende on point dann auch kommen kann und die Haut die Farbe wirklich auch überall aufnimmt. Deswegen keine Haare, Haut möglichst trocken gemacht. Keine Bodylotion, keine Creme, kein Öl oder Pflegeöl oder so mehr benutzt, sondern ja, einfach dann nochmal mit einem Salzpeeling gearbeitet und die Haut richtig trocken gemacht. Und dann ja, kamen die ersten zwei Schichten Farbe drauf. Bei Top Tan ist es wirklich immer so eine Sache, so wie viele Schichten braucht der Athlet. Das kannst du halt im Vorhinein immer schlecht sagen. Kommt natürlich so ein bisschen auf den Hauttyp an, wie er die Farbe aufnimmt. Und natürlich auch, wie das Bühnenlicht ist. Das weißt du natürlich im Vorhinein nie genau, wie hell oder wie dunkel das Licht jetzt eben ist. Und dementsprechend muss sich natürlich dann auch die Farbe dahingehend ausrichten. Aber ja, wir haben dann halt immer ein bisschen geschaut in verschiedenen Szenarios, wo halt auch wirklich dann das Licht von oben kommt, so wie meistens auch auf der Bühne, also im Badezimmer. Mhm. Also immer die erste Schicht drauf, dann geguckt, kurz trocknen gelassen und dann die zweite Schicht dann aufgetragen. Und dann war es schon gut dunkel, hat die Farbe wunderbar aufgenommen. Also das ganze Prozedere im Vorhinein hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, dann war es so Nachmittag und dann haben wir den Tag auch schon so langsam ausklingen lassen, hatten dann noch ein bisschen Zeit, um durch Birmingham zu tingeln, die Stadt ein bisschen anzugucken. Genau, Dan ist eigentlich im Airbnb geblieben, hat sich da einen ganz entspannten Abend dann gemacht, ne? Schön Beine hochgelegt, keinen Stress vor dem Wettkampf, nicht zu viele Schritte gehen auch. Ne? Ganz, ganz wichtig, dass die Beine dann am nächsten Tag schön frei sind. Und ja, dann hatten wir eine gute Nacht, dann ging es am nächsten Morgen dann so langsam los, nachdem wir dann die dritte und finale Farbschicht dann aufgetragen haben. Also am nächsten Morgen kam dann nochmal eine Farbschicht drauf, dann haben wir zum Beispiel auch Gesicht, Hände und Füße und so gemacht. Und zum Beispiel, ja, was auch wichtig zu beachten ist, ist, dass man sich dann so ein Bettlaken auch mitnimmt, damit man halt ja nicht dann das Bett vom Airbnb da komplett versaut. Ne? Also haben wir im Vorhinein wirklich an alles gedacht. Und dann finale Farbschicht und dann ab zur Wettkampflocation. Das war in einem Theater. Also ziemlich coole Location gewesen und die BNBF hat das so gemacht, dass die Registration, also das Einwiegen und das Einmessen also unmittelbar vor der Show eben stattgefunden hat. Viele Verbände machen das so.
Einen Tag vorher, oder?
Genau, du musst schon einen Tag vorher anreisen. Das ist halt manchmal so ein bisschen Stress halt einfach. Ne? Du musst einen Tag früher da sein, nur um dann dorthin zu gehen, zu sagen, hallo, ich bin da und jetzt wiegt mich mal so. Kann man natürlich machen, ist dann für den Wettkampfveranstalter vielleicht auch ein bisschen angenehmer, wenn er dann im Vorhinein schon weiß, okay, die Athleten sind jetzt wirklich da, so teile ich dann auch die Klassen ein. Aber ich finde, die BNBF hat das dahingehend sehr, sehr gut gemacht, dass die den Athleten das Leben einfach leicht gemacht haben. Ne? Ja. So kannst du halt einfach dein Ding durchziehen, kommst dann zum Wettkampf, registrierst dich und gehst dann, und dann geht es auch direkt los. Und dann musst du nicht so viele Trips, sag ich mal, hin und her machen.
Ich denke mir, beides hat Vor- und Nachteile. Also für so einen Warm-Up-Wettkampf, wenn du das dann machst, ich denke mir, ist es halt angenehmer, am gleichen Tag das alles zu machen. Also ne, Weigh-In, Check-Ins, was auch, und dann halt abends die Show oder nachmittags die Show, dann danach. Das ist halt definitiv angenehmer halt. Aber sagen wir mal, das ist jetzt deine letzte Show, wo du halt wirklich in Peak-Form bist, in Peak-Vorbereitung. Dafür hast du trainiert. Das ist jetzt da, wo du richtig performen willst. Vielleicht ist es dann auch angenehm, schon einen Tag vorher da zu sein, die Location abzuchecken, vielleicht sogar kurz die Bühne abzuchecken, wie das Licht fällt und sowas. Ja. Sich ein bisschen einfach mental vorzubereiten, als, sag ich mal, an dem gleichen Tag direkt zu sehen, okay, das ist die Location, hier muss ich performen. Du hast vielleicht eine halbe Stunde Zeit, dich vorzubereiten oder sonst was.
Ja, der Punkt dieser Akklimatisierung ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Jetzt der nächste Wettkampf ist in Österreich und meine Athleten werden überwiegend mit dem Auto anreisen. Das sind halt gute 8 Stunden Fahrt. Und da habe ich ihnen halt auch geraten, hey, lieber ein bisschen früher fahren, dann, ne, lieber dann vor Ort, ein bisschen im Hotel dann noch abhängen, als dann am Tag vor dem Wettkampf dann vom erst da Auto aufkreuzen. So habe ich es, als ich dann auch, als ich 2018 bei der ANBF gestartet bin, so habe ich es auch gemacht. Und das war die schlimmste Autofahrt meines Lebens. Ich hatte vor allem so richtige Bauch, so Magenkrämpfe und so. Damit hatte ich eine sehr, sehr lange Zeit, über mehrere Jahre auch immer mal wieder zu kämpfen. Und genau an dem Tag, wo es dann rüber zum Wettkampf gehen sollte, genau dann, während der Autofahrt, hatte ich dann eben diese Magenbeschwerden und so. Und das war natürlich fürs Laden und für den Look halt alles andere als gut. Deswegen sich da grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit einplanen, damit man dann vor Ort auch wirklich nochmal runterkommen kann. entspannen kann und nicht mit dem Reisestress dann schon fast auf die Bühne gehen muss, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber man muss halt auch immer so ein bisschen den finanziellen Aspekt sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Athleten, die jetzt in der Herbstsaison noch startet, der ist zum Beispiel Student und ne, da ist das Geld auch relativ knapp. Und wenn der Tage vorher zu einem Wettkampf schon reisen muss und das Ganze dann eben auch verbunden ist mit Hotelkosten und sowas, dann ist das natürlich auch ein Faktor. Richtig. Und das fällt halt weg, wenn Registration und der Wettkampf am gleichen Tag eben ist. Aber ja, grundsätzlich kann man das so und so machen. Ich fand es sehr, sehr angenehm bei der BNBF jetzt in Birmingham. Wir sind dorthin gekommen, registriert. Dann sind wir nochmal an so einen netten Platz gegangen. Das war auch ja, direkt neben diesem Theater mit so Springbrunnen und einem kleinen Café und sowas. Haben wir noch ein Käffchen getrunken und so ein bisschen eingestimmt. Und dann ging es in die Halle. Es war, wie gesagt, ein Theater mit so einer richtig coolen Tribüne, die halt so nach oben ging. Und tolles Bühnenbild. Dafür ist die BNBF auch bekannt. Deswegen habe ich eben auch diesen Wettkampf für Dan eben ausgesucht, weil ich wusste, ey, wenn du dich da auf die Bühne stellst, dann wirst du auch in einem richtig guten Licht gezeigt. Vorteil hier eben, das war wirklich ein geschlossener Raum und du hattest nur das Licht, was von den Scheinwerfern eben kam. Die GmbF, der größte Verband hier in Deutschland, die hatten auch jetzt Wettkämpfe, wo ich auch gestartet bin, während der Corona-Zeit, wo sie, glaube ich, auf eine andere Location ausweichen mussten, da kam das Licht von allen Seiten rein. Das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich in so einem geschlossenen Saal bist und wirklich nur das Licht durch die Scheinwerfer hast. Ja.
Die Frage ist halt immer, wie viele Möglichkeiten hat man? Weil wenn die jetzt schon die Location wechseln mussten, ich denke mir halt, die BNBF hat halt diesen Vorteil, da die Nachfrage halt einfach höher ist für den Sport und vielleicht auch einfach die Professionalität des Verbandes einfach höher ist als von der GNBF. Oder die Erfahrung, ich weiß nicht, oder vielleicht legen die da einfach mehr Wert rein. Können viele Faktoren sein. Also
der Wettkampf an sich, der war ja nicht größer als jetzt so eine Meisterschaft der GNBF, aber das Theater war halt voll. Es war packed und es war eine richtig geile Stimmung dort. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Also jeder Athlet wurde da angefeuert.
Hammer.
Da ging es richtig, richtig ab.
Geil.
Also eine mega coole Show. Das Ganze war so konzipiert, dass es eine Vorwahl und ein Finale eben gab. Das Ganze war getrennt durch eine Pause. Das heißt, erstmal sind alle Klassen auf die Bühne gekommen und dann gab es eben die Vergleiche und so und dann wurden die Athleten wieder runtergeschickt. Das war die Vorwahl. Dann gab es eine kleine Pause und dann am Abend am Nachmittag dann beim Finale, da haben dann erstmal alle Athleten nach und nach ihre Posing-Kür vorgetragen, ne, so 60 Sekunden, die konnten dann einen eigenen Track einreichen und darauf dann eben posen. Das war auch mega cool, also da die Crowd auch bei jedem halt mitgegangen, haben geklatscht und so, war schon ziemlich nice. Und dann gab es den Postdown, also nochmal 60 Sekunden, wo einfach laut Musik gespielt wurde und dann können die Athleten im Prinzip machen, was sie wollen. Die gehen dann an den Bühnenrand, posen zusammen, wechseln die Positionen und so weiter.
Wie war die Stimmung zwischen den Athleten? Gab es da so ein bisschen Feuer oder war das sehr, sag ich mal, freundlich? So?
Es war super freundlich, also zumindest eben Zuschauerbereich, Backstage habe ich mitbekommen, dass es so ein bisschen abging. Das war
Pöbeleien?
Ja, das ist, denke ich, immer so ein bisschen Konkurrenz dann eben auch Backstage.
Natürlich.
Ich war selber nicht dort, weil es war tatsächlich den Coaches nicht gestattet, in den Backstage zu gehen.
Okay.
Genau, deswegen musste Dan dann da abgeben, mehr oder weniger. Oder er ist dann einfach da runtergegangen und er hat halt gesagt, unten war es halt wirklich ziemlich eng. Es war auch so, dass da eben so ein paar Helfer waren, die dann halt eben nochmal so ein paar Touch-Ups, bevor es dann auf die Bühne ging, eben gemacht haben. Also wenn die Farbe verlaufen ist oder nochmal so ein bisschen Öl eben drauf gemacht.
Okay.
Was Dan ja auch braucht, der hatte ja diese wasserbasierte Farbe, die halt eben nicht diesen Glanzeffekt hervorgerufen hat. Die hat ihn einfach nur braun gemacht, aber hat halt nicht geglänzt. Deswegen musste dann halt eben auch noch Öl aufgetragen werden. das ist dann alles eben im Backstage passiert, wo ich leider eben nicht hin durfte. Ja, und da war es dann schon relativ eng, ne? Und jeder guckt dann halt, dass er noch so seinen Glanz halt eben abbekommt, damit natürlich er dann auf die Bühne gehen kann. Deswegen, ja, da war ich jetzt nicht mit dabei, aber da ging es wohl ein bisschen mehr zur Sache. Aber im Zuschauerbereich, ja, war das toll. Jeder hat seine Athleten angefeuert, aber auch, ich sag mal, so für jeden bisschen mitgecheert. So bei einem Athleten ist zum Beispiel irgendwie die Musik ausgefallen.
Ach, krass.
Und dann hat man ihn halt so durch seine Kür durchgeklatscht. Also alle haben dann so im Rhythmus geklatscht.
Geil.
Er hat dann halt so darauf gepostet und alle wurden dann irgendwann immer schneller und so weiter. Oh. Und irgendwann so. Ja, das war schon witzig.
Okay,
das war schon richtig witzig. Genau. Posing Cure, Pose Down und dann wurden die Platzierungen vergeben. Mhm. Dance-Klasse war die Mittelgewichtsklasse.
Okay, wie definiert man die Mittelgewichtsklasse? Nur Gewicht oder auch Größe?
Ich glaube, bei dem Wettkampf nur Gewicht. Mhm. Aber ich glaube, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich angeschaut, okay, wie viele Athleten sind generell im Bodybuilding registriert. Und dann haben sie die Klassen einfach aufgeteilt. Also wir haben natürlich das Gewicht genommen und dann, sage ich mal, wenn es 20 Athleten gab und vier Klassen beispielsweise, Leichtgewicht, super Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht, whatever. Mhm. Dann haben sie einfach die leichtesten fünf ins Leichtgewicht, die fünf danach ins Superleichtgewicht, dann Mittelgewicht, Schwergewicht halt gemacht. Bei Dance-Klasse, glaube ich, gab es eine ziemlich große Gewichtsspanne.
Ja.
Also da waren dann tatsächlich auch Athleten, die gute 8 Kilo noch mal schwerer waren als er. Ja, und die Mittelgewichtsklasse, in der er angetreten ist, war mit Abstand die härteste, stärkste Klasse, stärkst besetzte Klasse, würde ich sagen. Es waren insgesamt 7 Athleten. Mhm. Und die Top 5, unter die Dan auf jeden Fall auch gefallen ist, die waren super stark. 3 Black Dudes waren mit dabei, die waren sehr, sehr massiv. Könnt ihr euch auch mal anschauen im neuen YouTube-Video, was jetzt auch raus sein müsste oder Tage rauskommt, wenn der Podcast auch released wird.
Ist immer auch schwierig, sag ich mal. Ich glaube, ich wollte das letzte Mal schon ansprechen, dieses, man bereitet sich vor, man gibt alles, was man hat, ne? Aber am Ende des Tages, man weiß ja nie, wer an dem Wettkampftag auftritt, ne? Wer ist seine Konkurrenz? Man sieht ja nicht die Konkurrenz. Das sind ja Leute, die auch wirklich alles aus sich rausholen, 100% geben. Mhm. Aber am Ende weißt du ja nie, ist die Konkurrenz stark, ist sie nicht stark?
Ja, das ist gerade beim Bodybuilding ein mega wichtiger Punkt. Ich glaube, du gewinnst auch bei einem bestimmten Wettkampf nur, weil der Bessere an dem Tag nicht da war. Also,
das hört sich traurig an.
So ein Sprichwort, ja. Ist es tatsächlich so, ja. Ich meine, du kannst nicht beeinflussen, wer in deine Klasse kommt oder wer überhaupt teilnimmt. Das Einzige, worauf du dich fokussieren kannst, ist einfach dein Bestes zu geben, deine Hausaufgaben zu machen und auf der Bühne Selbstbewusstsein auszustrahlen, dich gut zu präsentieren, mit den Judges auch zu interagieren und ja, da einfach auch Spaß zu haben. Und da kann ich von meiner Seite aus sagen, das hat Dan alles bestens erfüllt. Also es ist wirklich ein super Auftritt, mega selbstbewusst aufgetreten, wirklich eine gute Bühnenpräsenz gehabt, Posing war on point, ne? Jede Pose saß. Normalerweise muss ich dann immer super viel noch reinschreien, ne? auch wenn die Musik da viel zu laut gewesen wäre, damit man irgendwas hätte hören können.
Ja.
Da war jetzt gar nicht so viel, was ich jetzt groß bemängelt hätte, deswegen war ich mit seinem Auftreten und mit der Form, die wir gebracht haben, unfassbar zufrieden. Die Judges haben sich viele Vergleiche angeguckt, haben den Athleten wirklich viele Möglichkeiten gegeben, sich zu präsentieren. Das fand ich sehr, sehr fair. Und ja, im Endeffekt ist es dann nicht die Top 4 geworden, denn in der Klasse aus 7 Athleten wurden nur die ersten 4 geehrt.
Ach.
Genau. Und die wurden gleichzeitig auch zu den British Finals dann eingeladen. Also das Ganze war eigentlich so ein Qualifier-Event für das Finale der britischen Wettkampfsaison sozusagen. Ja, dann mit Sicherheit auf dem 5. Platz. Also es war wirklich, ich hätte ihn jetzt auf dem 5. oder auf dem 4. gesehen. Es war wirklich eine sehr, sehr knappe Kiste. War auch tatsächlich sehr, sehr schwer zu judgen. Also mit Abstand so die Klasse, wo ich mir jetzt einfach nicht so sicher war, was die Platzierungen angeht, gerade so Platz 1 bis 3, war tatsächlich sehr schwer zu judgen. Bei den anderen Klassen war es, also da lag ich eigentlich mit meinen Prognosen immer gut, weil ich habe mir auch, also ich konnte mir ja super viele, oder eigentlich fast alle Klassen eben an dem Tag anschauen, weil ich ja auch nicht in Backstage und so durfte. Mhm. Deswegen, ich habe alles gesehen.
Nach welchen Kriterien glaubst du, wurde bewertet? Also wollte man einfach harte Athleten haben, trockene Athleten? Wollte man ist man eher auf den ästhetischen Look gegangen? Ich weiß jetzt nicht genau. Also ja. mich würde interessieren, weil ich glaube, jeder Juror oder Judge hat da so andere Punkte für sich, die der halt wichtig findet bei einem Athleten, bei einer, sag ich mal, jetzt im Natural Bodybuilding war das ja jetzt. Mhm. Einfach. Was sind so deine Key Points, nachdem du, sag ich mal, einen guten Athleten judgst? Und was glaubst du, war an dem Tag so die Norm? Wonach haben die geschaut? So, was waren deren wichtigen Punkte?
Ja, das war bei der BNBF tatsächlich ziemlich interessant. Ich hatte das Gefühl, da wurde nicht so stark die Härte, also wie wenig Körperfett du im Prinzip hast, wie abgezogen du kommst, bewertet, sondern dort war der Fokus so ein bisschen mehr auf der gesamten Shape. Mhm. Also, das hängt halt auch immer so ein bisschen mit dem Teilnehmerfeld zusammen. Bei extrem krassen Wettkämpfen oder jetzt bei Pro-Wettkämpfen zum Beispiel, da bringen die Athleten halt alles mit. Ne? Alle sind richtig hart, alle haben einen gestreiften Glut und alle haben eine gute Muskelmasse und insgesamt eine gute Shape. Dann sind natürlich dann so einzelne Kriterien dann natürlich nochmal ausschlaggebender als jetzt vielleicht bei so einem Qualifier, wo du halt auch gesehen hast, dass viele Athleten halt auch, was den Körperfettanteil angeht, einfach noch nicht ready waren. Also in ganz vielen Klassen, da waren die Top 5 dann auch besetzt mit Athleten, die an sich so 15 Weeks out eigentlich noch waren bis zur absoluten Bestform, die aber dafür eine sehr, sehr schöne Silhouette hatten, also runde Schultern, ausladende, dicke Beine, aber die hatten halt eben nicht diese Separation in den Muskelpartien und jetzt nicht diese Querstreifen, die dann vielleicht etwas kleinere oder etwas weniger brachiale Athleten dann aber dafür hatten.
Ja.
Und die haben sich oftmals, also tendenziell einfach besser platziert, also diese muskulöseren, volleren, weniger definierten Athleten. Es war also nicht so, dass Härte ein Grundkriterium für eine gute Platzierung war.
Wurde anscheinend auch nicht belohnt.
Es wurde nicht belohnt, genau. Ja. Da kamen dann halt Dudes, wo du halt richtig gesehen hast, boah, die haben richtig, richtig gearbeitet. Ja. Die waren abgezogen und so, aber die waren einfach von der Muskelmasse her noch nicht so weit entwickelt, wie dann vielleicht die etwas softer waren, dafür aber dann ein cooles Posing hatten und einfach von der Silhouette her so ein bisschen voller, runder einfach aussahen. Und das finde ich tatsächlich auch oftmals gar nicht so leicht zu judgen. Mich zieht es persönlich auch immer so ein bisschen mehr hin zu den vielleicht etwas softeren Physiks, die aber runder und einfach muskulöser eben aussehen. Und so wurde da halt eben auch gewertet, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Aber ja, tendenziell eine gewisse Härte war jetzt kein Grundkriterium für eine gute Platzierung und wurde tendenziell auch weniger bewertet, habe ich das Gefühl.
Ich schätze mal, Dan hat trotzdem das Gesamtpaket mitgebracht, so gut er konnte.
Ja.
Ein 5. Platz für ein Warm-up ist, glaube ich, eine super Leistung. Ich glaube, da kann man nicht mit einem traurigen Gesicht nach Hause gehen. Das ist in meinen Augen ein voller Erfolg. Wie viele Wettkämpfe folgen denn noch? Jetzt für Dan zum Beispiel oder für deine anderen Athleten, was steht denn jetzt noch auf dem Programm? Ich glaube, du bist da ein bisschen packed in deinem Schedule.
Ich bin packed, ja. Ja, es steht einiges an. Ende September geht es jetzt nach Wien. Mhm. Da werden wir ein paar Tage verbringen. Und dann geht es von Wien aus nach Linz. Denn da in der Nähe, genauer gesagt in Perg, findet dann am 1.10. die ANBF statt, die österreichische Meisterschaft. Das wird ein super Wettkampf. Dann, genau, da ist Dan auf jeden Fall auch am Start. Dann geht's weiter, 2 Wochen später, zur Evo Classics hier in Siegen. Das wird natürlich ein wahnsinniges Event und auch von dem Teilnehmerfeld her, glaube ich, der härteste Wettkampf. Also super viele Athleten, die bei anderen Verbänden auch schon die Profikarte haben und so, werden dort starten. Also
krass.
Da kommt alles, was Rang und Namen hat, auf jeden Fall zusammen.
Werden die Profis noch unter den Amateuren mit? Echt? Die werden da mitmachen? Also ja. Da wird es keine Trennung geben?
Nee, wir unterstehen ja keinem Dachverband. Mhm. Deswegen haben die Profikarten, die Athleten bei anderen Verbänden haben, bei uns keine Auswirkungen sozusagen.
Richtig, richtig. Ne? Ja. Das wird ordentlich.
Wird ordentlich. Ja. Das ist der zweite jetzt noch folgende Wettkampf, beziehungsweise ja. Der dritte Wettkampf innerhalb der gesamten Saison. Mhm. Eine Woche später geht's nach, wo geht's hin? Die geht zur GmbF, also zur deutschen Meisterschaft.
Wo findet die statt?
Die haben jetzt den Wettkampfort verlegt. Ursprünglich wollten die auch in Siegen den Wettkampf veranstalten, genau da, wo die Evo Classics auch stattfindet, in der Siegerlandhalle, was übrigens eine richtig geile, fette Eventhalle ist, ja. Die auch eigentlich alles mit sich bringt, was man sich so erhofft. Ne? So eine aufsteigende Tribüne und einen geschlossenen Raum, wo wirklich dann nur
gutes Licht
eben auch dann ist. Aber die haben den Wettkampfort verschoben in irgendeinen komischen Ort, mir fällt der Name nicht ein, aber es ist von hier, von Köln aus, sind es gute 4 Stunden Autofahrt nochmal.
Okay.
Bisschen schade, Siegen wäre natürlich ein Heimspiel gewesen, wäre deutlich entspannter gewesen, aber
definitiv.
So soll es dann sein. Das ist dann der vierte Wettkampf. Mhm. Und dann geht's zum Finale nach München, zur WMBF Germany am 31.10. Also der Oktober wird full. 4 Wettkämpfe in einem Monat. Viele Reisen, viele Wochenendtrips. Wird aber eine super geile Zeit. Wie gesagt, Birmingham hat schon so Spaß gemacht. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ja. So, da sind die Kameras uns wieder abgekratzt. Wir wollten uns aber jetzt auch hiermit nur noch bedanken fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle die bei YouTube eingeschaltet haben. Mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel sparen. Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Ich nehme von Space 92 The Door, Techno-Track. Mhm. Daniele, was gibt's bei dir?
Ich nehme von Justin Rari. Wie der Ferrari. Der Song heißt Free Lizzy, L-E-Z-Z-Y.
Stabil. Alles klar. Leute, im Anschluss geht es hier direkt weiter. Wir wollen dann in der nächsten Episode, die wir jetzt direkt auch aufnehmen werden, noch ein paar Fragen von euch beantworten. Also ich hoffe, das Fazit zum ersten Wettkampf der Herbstsaison in Birmingham hat euch gefallen und schaltet dann auch bei der nächsten Episode beim Q&A auf jeden Fall wieder ein. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.